Sonja Grigorczewski ist die neue Leiterin des Goethe-Instituts hier in Australien. Wir führten ein ausführliches Gespräch über die Aufgaben des Goethe-Instituts, ihre besonderen Interessen, die Programme, die wir in den nächsten Monaten erwarten können und auch ein bisschen über ihren persönlichen Hintergrund und die Positionen, die sie in der Vergangenheit im Rahmen der Organisation Goethe-Institut eingenommen hat.
Ich bin Sonja Grigorczewski, die neue Leiterin des Goethe-Instituts in Australien.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Studio, Sonja Grigorczewski. Das ist schön, dass wir Sie endlich kennenlernen können. Und vielleicht vor der Vorstellung Ihrer Person können wir einmal noch kurz auf den Aufgabenbereich des Goethe-Instituts eingehen. Denn unsere Hörer kennen das Goethe-Institut eigentlich alle, denn dort finden immer viele schöne Veranstaltungen statt. Aber so als Übersicht, was ist eigentlich die Aufgabe des Goethe-Instituts?
Das Goethe-Institut gibt es ja weltweit, nicht nur in Australien. Wir wurden vor über 60 Jahren gegründet in Deutschland. Unsere Zentrale ist in München. Und die Idee dahinter war, dass man damals schon sehr an die Kraft der Kultur und der Sprache geglaubt hat und gesagt hat, wenn Menschen sich verstehen sollen oder man sich untereinander verstehen möchte, ist die Sprache sehr wichtig und es ist auch das kulturelle Verständnis sehr wichtig. Ja, und seitdem gibt es jetzt inzwischen in 80 Ländern Goethe-Institute. In Australien 2, in Melbourne und Sydney. Unsere Aufgabe ist einmal eben auch die Pflege der deutschen Sprache. Das ist insbesondere der Sprachunterricht, also Deutschunterricht. Wir haben etwa 2000 Sprachschüler jedes Jahr.
Und Sie sind anerkannt als die beste Sprachschule.
Aber natürlich. Deswegen viele sagen, ja, das ist ja zu teuer oder so, was gar nicht so stimmt, weil wir einfach ein anderes Kurssystem haben, was auch viele Stunden vorsieht. Und wenn man das auf die Stundenzahl hochrechnet, sind wir also überhaupt nicht teurer als andere. Dafür lernt man bei uns aber auch richtig was. Und wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Schüler wirklich auch sehr gute Ergebnisse bringen oder auch wenn sie in Deutschland zum Beispiel an ein Goethe-Institut fahren und dort direkt in Deutschland dann nochmal einen Kurs machen, dass sie wirklich auch zurückkommen, dass sie sprechen können, dass sie sich auch richtig wohl damit fühlen und auch so ein Gesamtpaket bekommen. Also eben nicht nur die Sprache, sondern auch etwas über Deutschland lernen, die Kultur lernen, die Gesellschaft lernen.
Das ist ein Teil der Aufgaben des Goethe-Instituts und was mich immer interessiert ist, dort ist die Marina Schein ja auch zuständig,
genau.
Dass Marina permanent in Australien ist, aber die eigentliche Leiterin oder der Leiter des Goethe-Instituts, die Position, die Sie jetzt einnehmen, dass das alle paar Jahre wechselt. Was steht dahinter? Was sind die Vor- und Nachteile davon?
Also ich finde, dass es sehr viele Vorteile hat, weil man einfach eine wunderbare Kombination hat. Man hat auf der einen Seite die Leute hier vor Ort in Australien, die sich natürlich sehr gut auskennen, die wunderbar vernetzt sind, die Partner gut kennen, die einfach auch wissen, was interessiert Australier oder wie muss so ein Kurssystem oder auch Veranstaltungen aussehen, damit es hier gut ankommt. Und man hat auf der anderen Seite immer wieder Leute wie mich, die eben aus Deutschland kommen, die auch ein bisschen mehr dieses größere Bild mitbringen, die dann sagen, ja, das mag ja jetzt vielleicht hier aus australischer Sicht alles ganz gut sein, aber es gibt auch ein paar ganz spannende neue Dinge, die wir auch mal probieren könnten oder eben neue Namen mitbringt, neue Ideen mitbringt. Das finde ich wirklich eine wunderbare Kombination. Also früher gab es manchmal auch Situationen, dann gab es einen Institutsleiter, der meinetwegen ein Musikexperte war und dann gab es 5 Jahre lang nur Musik. Dann gab es wunderbarste Musik, aber es war eben 5 Jahre lang Musik. Und dann ist es ja auch manchmal ganz schön, wenn vielleicht dann jemand Neues kommt, der sagt, jetzt mache ich mal was anderes oder ist eben auch ein bisschen breiter aufgestellt.
Ja, das macht viel Sinn. Dann wird das alles ein bisschen aufgemischt und
genau.
Die Kulturinteressenten in Australien, die kommen ja auch aus verschiedenen Gegenden. Der eine mag mehr Film, der eine mag Theater,
genau.
Der nächste möchte halt die Musik vertreten
genau.
Sehen.
Und es ist auch wunderbar, dass man einfach dann auch vielleicht mit neuen Partnern plötzlich zusammenarbeitet und nicht jetzt seit 30 Jahren sagt, ach, wir machen immer eine Ausstellung in dieser einen Galerie, weil das machen wir schon immer so, sondern es kommen dann eben auch, weil wir ja auch mit Themen natürlich arbeiten, mit Großprojekten arbeiten, dann auch plötzlich so Dinge wie, aha, jetzt machen wir aber ein großes Thema, zum Beispiel Architektur, da kommen wieder ganz neue Partner plötzlich an Bord und es bleibt dadurch eigentlich immer spannend.
Was sind denn Ihre besonderen Interessen jetzt, wo Sie anfangen? Worauf können wir uns freuen?
Meine persönlichen Schwerpunkte, was ich so habe, sind es vor allen Dingen in den Bereichen Medienkunst, Literatur, aber auch Film, besonders viel Film. Ich bin ja schon über 25 Jahre beim Goethe-Institut und in vielen verschiedenen Ländern gearbeitet.
Das hätte ich nicht gedacht, so wie Sie aussehen.
Ja, ich habe auch einen Schreck gekriegt, als ich mein Schreiben bekommen habe jetzt vom Goethe-Präsidenten, der mir gratuliert hat zu meinem Jubiläum. Da war ich ein bisschen
selbst erschrocken. Kriegt man da eine goldene Uhr?
Nein, gar nichts. Das gab es früher mal. Einen Urlaubstag bekommt man extra.
Einen Urlaubstag nach 25 Jahren.
Genau, das ist, ja. Nein, aber diese persönlichen Interessen sind ja gar nicht das, was unbedingt so, oder auch Schwerpunkte sind ja gar nicht das, was so im Vordergrund steht, sondern wir arbeiten ja mit Gesamtstrategien, mit Themen auch weltweit. Das heißt, natürlich ist es für mich schön, wenn das irgendwie zusammenpasst, aber es gibt auch manchmal Dinge, wo man dann so reingeworfen wird und sagt, oh, jetzt fange ich mal selbst an, mir ein ganz neues Gebiet zu erarbeiten und suche mir dann hier vor Ort die Experten oder auch die Kollegen, die hier schon sind, um auch was völlig Neues zu entdecken. Und jetzt speziell für Australien ist es natürlich so, dass wir auch sehr lange unser Programm schon vorbereiten. Das heißt, was ich jetzt hier durchführe, die ganzen Veranstaltungen, die kommen, sind natürlich von meinem Vorgänger schon geplant worden. Also die sind ja vor über einem Jahr, wenn ich jetzt an den Wojciech denke, im Sydney Festival, das kann man natürlich nicht zwei Monate vorher mal so eben planen. Das sind Sachen, die dauern ein, zwei Jahre, manchmal länger. Und das ist eigentlich auch sehr schön, wenn man so neu ist wie ich, dass man jetzt nicht gleich die super Idee haben muss, sondern sich wirklich das in Ruhe ansehen kann. Auch eben, das war hier tolles Programm jetzt vorbereitet. Ich bin ganz begeistert. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, und dass man dann so langsam reinwächst und dann ab 2017 sozusagen kann ich dann auch eigene Akzente setzen und Dinge einbringen.
Und haben Sie da schon Ideen oder soll sich das erst ergeben?
Gerade mal haben wir einen großen Schwerpunkt auf alle möglichen Dinge in Bezug auf Berlin, was ich als Berlinerin natürlich sehr schön finde. Das hat mich sehr überrascht, dass so viel mit Berlin passiert. Aber das kenne ich natürlich auch aus anderen Ländern, dass Berlin einfach auch immer interessant ist, sowohl von der Kunstszene als auch von allem Möglichen. Die Leute einfach auch sehr viel Positives mit Berlin verbinden, gerne hinreisen. Das heißt, dieses Jahr wird es noch viel geben, was auch mit Berlin zu tun hat. Wir haben für nächstes Jahr angedacht, ein großes Programm, was wir zusammen mit anderen Goethe-Instituten hier in der Region machen. Wir sind vernetzt mit den anderen Instituten in Südostasien und Neuseeland. Und da wird es zum Beispiel einen Schwerpunkt geben zu dem Bereich Fashion, Mode.
Ah, das ist ja mal was ganz Neues.
Ja, wobei das da besonders zwei oder ja, so drei Schwerpunkte geben wird. Einmal eine Ausstellung, die wir hoffentlich bringen können aus Hamburg. Zum Thema Fast Fashion, also dieser ganze Bereich, wirklich muss man für $3 oder 3 Euro ein T-Shirt kaufen können und es dann wegschmeißen, nachdem der Sommer vorbei ist. Wie sieht es mit nachhaltigen Kleidungsstücken aus? Was heißt das auch für die Gesellschaft? Was heißt das für die Welt, in der wir leben?
Was heißt das für den Klimawandel?
Für den Klimawandel, genau.
Das ist ein ganz
wichtiges
Thema.
Also das ist eine super Ausstellung aus Hamburg und wir hoffen, dass wir das bringen können. Dann gibt es aber auch noch einen ganz interessanten Bereich, da geht es um so futuristische Mode, weil da gibt es ja schon ganz viele tolle Entwicklungen, wirklich auch an den Universitäten, wo man quasi mit seinem Pullover sprechen kann oder
sowas. Ja, genau.
Diese ganze Entwicklung oder der Pullover.
Intelligent Textiles,
genau,
heißt das,
so
glaube ich.
Heißt das, ja. Und das wird also auch ein ganz interessanter Aspekt sein, weil das wird ja immer lokal auch angepasst. Das heißt, diese Idee, der Anschluss zu diesem Thema und zu dem Projekt kommt vom Goethe-Institut in Bangkok. Aber wir sagen dann natürlich, ja, wir müssen jetzt aber sehen, was ist dann speziell auch für Australien interessant und welche Partner finden wir jetzt dafür? Weil denen muss das ja auch gefallen. Wir machen beim Goethe-Institut nichts, was wir komplett alleine machen. Wir suchen uns ja immer dann ein oder mehrere Partner in Australien, die eben zum Beispiel diese Ausstellung auch zeigen möchten, die ein Programm rundherum entwickeln möchten, mit ihren Studenten zum Beispiel. Das würde sich bei dem Thema sehr anbieten. Und je nachdem, also da sind wir jetzt gerade dabei zu gucken, wo könnte das hinpassen, mit wem machen wir das?
Das ist der ganze Sinn des Goethe-Instituts, das Networking.
Genau.
Dass man das Verständnis schafft zwischen den Kulturen, wie Sie anfangs schon sagten, aber auch, dass man das weiterentwickeln kann in der Zukunft, denn wir werden ja auch immer globaler.
Genau.
Das finde ich eine ganz tolle Sache und das gibt es ja auch gar nicht von so vielen Ländern. Es gibt zwar Alliance Française und so weiter, aber ich glaube, das Goethe-Institut ist da doch weltweit am größten.
Nicht vielleicht unbedingt am größten, aber wir sind anders aufgestellt, was manchmal auch etwas schwierig zu kommunizieren ist. Zum Beispiel die Franzosen oder die Italiener, die Spanier, die sind Teil des Außenministeriums jeweils und die haben dann einen offiziellen Auftrag, auch oft ein positives Bild ihres Landes zu verbreiten oder die Mitarbeiter sind dann zumindest die Leitenden sind dann vom Außenministerium. Bei uns, wir sind ein unabhängiger Verein.
Ach, ja. Ich dachte, Sie wären auch mit dem Außenministerium Nein. irgendwie verbunden.
Verbunden sind wir natürlich. Das heißt verbunden. Immer so schön dieses at arm's length, wie man das ja auf Englisch so schön sagt. Wir bekommen natürlich auch finanzielle Unterstützung. 2/3 unseres Budgets kommen vom Auswärtigen Amt. Also da noch von Unabhängigkeit zu reden ist dann auch. Wobei wir eben wirklich, was die Themen, die Inhalte angeht, unabhängig sind. Das war auch etwas, was ganz wichtig war bei der Gründung des Goethe-Instituts, dass man eben nach dem Zweiten Weltkrieg und diesen ganzen Erfahrungen auch gesagt hat, es soll also nicht so sein, dass wir so einen Propagandaminister haben, der hier uns erklärt, welche Kultur jetzt gut und richtig ist, sondern die Kultur soll unabhängig sein. Und das gab früher immer mal wieder auch zwischen den Botschaften und den Goethe-Instituten so ein bisschen Reibereien. Da ist immer das große Beispiel der Günter Grass, als die Blechtrommel damals erschien. Da wurde ja sehr viel von den Goethe-Instituten um die Welt geschickt. Und dann hieß immer dieser linke Laden Goethe-Institut und dieser schreckliche Günter Grass mit seiner Blechtrommel. Ja, aber nachher hat er dann den Literaturnobelpreis bekommen. Und da denken wir immer, dass wir da auch einen großen Anteil hatten, weil wir ihn wirklich auch international bekannt gemacht haben. Und wir haben ein großes Programm zur Übersetzungsförderung, zum Beispiel auch von deutscher Literatur in andere Sprachen und so, dass das schon, dass man da auch klein, in kleinen Schritten und langsam auch sehr viel beeinflussen kann.
Und offen sein kann. Ja. Das ist eine tolle Sache. Ja. Interessant, dass Sie die Blechtrommel erwähnen. Ja. Denn das wurde von meinem Executive Producer Christian Fröhliche als das deutsche Buch angegeben.
Also.
In unserer Liste. Da wurde nämlich gefragt, jede Sprachgruppe von unseren vielen 74 Sprachen sollte angeben, was das wichtigste oder das interessanteste Buch wäre in der Sprache, was dann die Kollegen auch vielleicht mal lesen könnten. Da gab er die Blechtrommel an.
Na, das ist doch wunderbar.
Ist toll. Frau Kriuczewski, wir sprachen ja schon von den Sprachkursen. Das ist ein wichtiger Teil des Aufgabenbereichs des Goethe-Instituts. Was ist der andere Bereich?
Ja, wir haben noch sozusagen drei andere Bereiche. Einmal auch die Förderung der Deutschlehrer, des Deutschunterrichts in dem jeweiligen Land. Und da haben wir ein Riesennetzwerk von Lehrern, australischen Deutschlehrern, mit denen wir hier zusammenarbeiten, wo wir Fortbildungen organisieren und so weiter. Auch viel Veranstaltungen in Schulen für Schüler, Deutschlerner, wirklich australienweit.
Also da können die australischen Deutschlehrer zu Ihnen kommen und im Goethe-Institut Fortbildungskurse machen.
Genau, wobei wir diese Konferenzen und so weiter auch im ganzen Land durchführen oder eben mit Partnern zusammen, mit den Deutschlehrerverbänden und so weiter. Mm. Wir haben zum Beispiel unsere Sommerschule, da sind einerseits Deutschlerner beteiligt, aber auch viele Deutschlehrer aus ganz Australien, die sich hier in Sydney treffen und einerseits ihr Deutsch verbessern, aber auch ihre Landeskunde, Kenntnisse über Deutschland und die da 10 Tage zusammen sind und eben einerseits die Sprache lernen, verbessern, aber auch ein gemeinsames Kulturprogramm zum Beispiel machen, unter anderem auch zum Wojciech hier gehen im Sydney Festival, das eine deutschsprachige Produktion ist und eben auch so ein Kulturprogramm drumherum.
Interessant, wie viele Parteien und so etwas immer beteiligt sein müssen, damit das funktioniert.
Ja, und das ist wirklich auch ein ganz wichtiger Bereich. Ich habe in meiner Arbeit zum Beispiel in Kanada, auch in Toronto, war dann das erste Mal auch in einem Festival, in dem Shakespeare Festival auch noch, da sagt der Name schon ein bisschen das Programm, ein deutsches Theater, war das Deutsche Theater eingeladen mit Nina Hoss, ein Lessing-Stück, Emilia Galotti, und es war auch irgendwie ganz, ganz große Aufregung, dass jetzt da in deutscher Sprache und vom kanadischen Publikum wurde dann auch eher erwartet, oh, das ist jetzt ja eher auch so ein Stück, wo wir wahrscheinlich wunderschöne alte Kostüme sehen und wo und dann war das aber natürlich so eine super moderne Inszenierung, wo die Nina Hoss, die ja jetzt hier auch in Phoenix überall im Kino gerade zu sehen ist, ganz alleine auf der Bühne steht. Und dann waren die auch erstmal leicht irritiert, glaube ich, weil das sonst in diesem Festival auch gar nicht so stattfindet. Mhm. Und das ist toll, wenn man da so mit dabei sein kann, so auch so neue Dinge zu bringen.
Und auch Anstöße geben vielleicht an die Theaterwelt hier. Genau. Das ist auch super. Also da haben wir jetzt schon 2 Punkte, den Deutschunterricht an sich und dann die Förderung des Deutschunterrichts in Australien.
Genau.
Und wir haben aber noch einen Punkt, mindestens.
Genau, das ist das Kulturprogramm. Wobei eben, das hatte ich schon kurz erwähnt, wir da wirklich nicht einfach irgendwie Kultur aus Deutschland nach Australien bringen und das hier präsentieren, irgendwie ein Kino mieten oder eine Konzerthalle mieten und etwas präsentieren, sondern eben immer mit Partnern zusammenarbeiten. Entweder kommen die Partner auf uns zu und sagen, oh, wir würden doch gerne mal den oder das machen oder auch zu diesem Thema was machen. Und dann entwickeln wir das gemeinsam. Das heißt, es geht eben auch sehr viel um diesen gegenseitigen bilateralen Austausch mit Australien, dass wir wirklich sagen, wir wollen etwas bringen, was hier relevant ist und interessant ist für das australische Publikum. Das ist zum Beispiel auch oft eine Frage, die uns gestellt wird, ja, warum machen Sie nicht alle Veranstaltungen auf Deutsch? Ja, wir machen einiges auf Deutsch und wir freuen uns sehr, wenn der Wojciech jetzt auf Deutsch ist, aber natürlich mit Übertiteln, weil sonst wäre es ja hier auch schwierig. Oder wenn wir Filme zeigen, wir haben ja auch das Deutsche Filmfestival und so weiter, dann sind es natürlich englisch untertitelte deutsche Filme. Das heißt, wir versuchen einfach auch über die englische Sprache so viel wie möglich Australier zu erreichen. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel an unserer Homepage, dass 95% der Webseiten auf Englisch aufgerufen werden. Das heißt, was für uns eigentlich ein schöner Erfolg ist, dass es wirklich so großes Interesse da gibt, auch in der breiteren Bevölkerung, die nicht Deutsch spricht. Das heißt, das Kulturprogramm ist dann manchmal so ein bisschen, dann, dass die Leute auch sagen, ach nein, ich komme gar nicht zu Ihnen, weil ich spreche ja kein Deutsch. Und dass man dann sagt, nein, Sie können gerne kommen. Die Diskussion oder auch die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.
Ich glaube, das ist auch immer mehr geworden, die englischen Veranstaltungen. Über die Jahre. Ich meine, ich habe schon einige Ihrer Vorgänger kennengelernt und viele Veranstaltungen dort. Und mir fällt es auf, dass es immer offener wird, dass auch immer mehr Diskussionen stattfinden zwischen zum Beispiel deutschen Journalisten und australischen Journalisten zu gewissen Themen. Und das ist doch eigentlich auch die Aufgabe. Das ist schön zu sehen, dass das so funktionieren kann.
Ja, und das ist für uns eben wirklich wichtig, auch in diesem Kulturaustausch, dass es nach beiden Seiten geht. Wir haben auch viele Stipendienprogramme, Residency-Programme, wo wir Australier nach Deutschland schicken oder eben auch Deutsche nach Australien kommen für einen längeren Aufenthalt. Und war jetzt sehr interessant, ich war gerade in Canberra und war dort im Ministry of Education und auch
Außenministerium.
Genau, und die planen nämlich ein Australienjahr in Deutschland und haben dann eben auch das Goethe-Institut eingeladen und gesagt, was denken Sie denn, was würde die Deutschen interessieren an Australien und was sollten wir da bringen und was ist besonders interessant und das, dieser gegenseitige Austausch ist wirklich das, was auch dann richtig Spaß macht.
Auch in den nächsten Monaten haben Sie noch einige andere Angebote. Können Sie uns da kurz zusammenfassen, was es dort noch für uns zu sehen oder zu hören gibt beim Goethe-Institut?
Ja, wir führen weiter unseren Schwerpunkt, den wir schon im letzten Jahr angefangen haben, im Oktober, November, nämlich zu Urban Subcultures. Das geht zurück auf eine Gruppe, die sich nannte die genialen Dilettanten in Deutschland, in Berlin angesiedelt in dem Fall, die in den 80er Jahren wirklich die ganze Musikszene dort aufgemischt haben. Und viele Australier, gerade aus Melbourne, sind damals auch nach Berlin gegangen und haben eben auch dort mit den Musikern zusammen gelebt und gearbeitet. Und wir haben dazu gebracht eine Ausstellung aus dem Haus der Kunst in München, die gerade noch in Melbourne läuft, in der RMIT Gallery, und jetzt im März nach Sydney kommt, in die Ambush Gallery. Und um diese ganze Urban Subculture gibt es also ein Riesenprogramm an Musikveranstaltungen, an Diskussionen. Wir hatten hier schon eine sehr interessante Diskussion im Goethe-Institut zu diesem Thema urbane Subkulturen, auch mit einem Vertreter der Stadt Sydney, wo zum Beispiel diskutiert wurde, wieso ist das denn heute überhaupt noch relevant, was die in den 1980 da so in Berlin getrieben haben. Und da war es schon interessant zu sagen, dass gerade auch aus dem Publikum die Fragen, aber auch auf dem Panel so war, dass gesagt wurde, in Sydney zum Beispiel gibt es gar nicht mehr diese Räume, wo junge Musiker, junge Künstler wirklich mal für kleines Geld auch auftreten können oder wo die Räume haben, ein Publikum zu finden, sich auszuprobieren können, dass das in Sydney sehr, sehr viel schwieriger ist, als es zum Beispiel in Berlin ist. Und da kamen dann aus dem Publikum auch sehr gezielte Fragen, so warum ist das bei uns jetzt nicht so und wir hätten das auch gerne. Dass da auch nochmal deutlich wurde, wie wichtig das war für die Entstehung auch dieser ganzen Musikgeschichte, die ja heute wie die einstürzenden Neubauten, wo auch ein Musiker von den einstürzenden hier war zum Beispiel jetzt zur Eröffnung in Melbourne, dass das sind heute so, da berufen sich, ich weiß nicht, wie viele Musiker drauf, die alle gesagt haben, ja, das war's und das hat mich ja auch inspiriert und geprägt. Und diese Verbindung war dann auch wieder so das Interessante zu sehen, wo findet heute urbane Subkultur statt? Ist das alles im Internet oder es gibt ja diese Hausbesetzer-Szenen oder sowas, gibt es ja gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht, in Sydney wahrscheinlich gar nicht, soweit ich das jetzt weiß.
So wie in Berlin war das hier nie.
Ja, also das heißt, wo treffen sich so junge Leute heute, die wirklich mal was ganz anderes ausprobieren wollen und die, wo findet das statt? Also das heißt, auch solche Themen wollen wir dann nicht irgendwie historisch betrachten, sondern wir wollen das auch immer in die heutige Zeit transportieren, immer sehen, wie relevant ist es.
Ja, ist ja super. Dann werden alle Altersgruppen bedient.
Genau. Also ich habe das Programm das erste Mal vorgestellt auf einer Veranstaltung, wo also ein Publikum für klassische Musik saß und die guckten etwas verschreckt, dass jetzt hier so.
Ich dachte, das ist eine Hochkultur im Goethe-Institut.
Die Punk-Szene kommt und die haben auch schon so herrliche Namen, eben wie die einstürzenden Neubauten oder die tödliche Doris und wie die alle heißen. Und dann ist natürlich erstmal eine gewisse Irritation da. Es kommt dann auch in dieser Reihe zur urbanen Subkultur Sven Marquardt. Sven Marquardt ist ein wunderbarer Fotograf, der die letzten Jahrzehnte wirklich Berlin auch wunderbar dokumentiert hat. Sehr interessant, Schwarz-Weiß-Bildern überwiegend. Und er ist in Ost-Berlin aufgewachsen als Punk und dann auch als schwuler Punk. Also der hat wirklich
eine
schwere Zeit gehabt und hat das Ganze auch immer dokumentiert, auf Kamera festgehalten, sehr interessante Leute kennengelernt. Und heute ist er eine sehr bekannte Figur, auch weil er der Türsteher im bekanntesten Techno-Club der Welt, wird manchmal gesagt, nämlich dem Berghain in Berlin ist. Und da kennen ihn auch viele. Er ist aber eben auch ein sehr interessanter Künstler. Und er wird diese Ausstellung im Mai jetzt hier nach Sydney bringen.
Sie sind in Berlin aufgewachsen,
ja,
und haben auch schon erwähnt, Sie waren ja schon in verschiedenen anderen Positionen. Können Sie uns kurz zusammenfassen, wo Sie schon im Goethe-Institut überall gearbeitet haben?
Ja, ich habe damals angefangen, 1991 im Goethe-Institut in Kroatien, in Zagreb. Und das war die Kriegszeit damals.
Oh, da haben Sie
also von daher habe ich gleich einen guten Einstieg gehabt und war 5 Jahre dort. Und in der Zeit wurden auch, weil es gab damals natürlich noch Jugoslawien und es wurde dann geteilt. Das heißt, es wurden dann auch Goethe-Institute in Sarajevo und in Ljubljana gegründet. Die gab es vorher nicht. Das passierte alles in dieser Zeit und das war natürlich eine sehr wichtige Zeit für mich, weil ich da einfach, ich kam so aus Berlin, hatte keine Ahnung von Krieg oder irgendwas. Man hat das in der Schule vielleicht gelernt, aber dass man da so plötzlich mittendrin landet und so nah an Deutschland ist, also das war schon eine sehr, sehr tiefgreifende Erfahrung für mich. Danach war ich in Südafrika, in Johannesburg. Das war auch sehr spannend, weil es dort vorher kein Goethe-Institut gab. In den Zeiten der Apartheid hat das Goethe-Institut dort eben, ist es nicht aufgetreten. Und als Mandela dann Präsident wurde, wurde eben das erste Goethe-Institut in Johannesburg gegründet.
Sie?
Und da war ich im Gründungsteam.
Toll.
Das war halt auch ganz toll. Das war eine ganz tolle Zeit. Viele sagen immer, ach ja, in Südafrika, da ist so viel Kriminalität und was. Das kann ich also aus dieser Zeit überhaupt nicht bestätigen, weil das einfach so eine tolle Aufbruchsstimmung war und natürlich auch durch Mandela. Natürlich gab es Gewalttaten, aber doch jetzt gar nicht so in dem Ausmaße, wie das vielleicht auch nach außen immer dargestellt wurde. Und das war eine ganz tolle, spannende
Zeit.
Ich
denke, Musik auch als erstes, die jeder macht.
Ja, ja. Das war auch toll. Und im Anschluss bin ich dann zurück in unsere Zentrale nach München, was ja auch für eine Berlinerin ein bisschen Ausland ist. Also für eine Berlinerin nach Bayern zu gehen, das war schon auch, wo ich dachte, ja, jetzt wird von mir erwartet, dass ich so zu Hause bin. Aber ich musste mich auch erst mal ein bisschen einleben. Wobei München natürlich auch eine tolle Stadt ist und das dann sehr schnell geht. Und danach bin ich nach Kanada, nach Toronto gegangen als Institutsleiterin und war dann zuständig für alle anglophonen Provinzen. Das war schon so ein kleiner Vorgeschmack auf Australien, glaube ich, weil da war ich auch so. Ja, da war ich auch zum Beispiel von Toronto aus zuständig für Vancouver, 5000 Kilometer entfernt. Fliegen Sie doch mal hin, eröffnen Sie die Ausstellung. Ja, das sind dann 5 Stunden, 3 Stunden Zeitverschiebung und so. Also da konnte ich schon ein bisschen üben für die großen Entfernungen, die es jetzt hier so gibt. Ja, und dann war ich nach Kanada in Belgien, in Brüssel. Jetzt, das war meine letzte Stelle. Da war ich regionale Programmleiterin für die wunderschönsten Länder dieser Welt, also von Italien über Spanien, Frankreich, Portugal, wo wir auch sehr viele Institute haben. Und ja, das ist natürlich auch wunderbar, mal wieder dann, wo man so lange weit weg ist, wieder mal zurück in Europa zu sein. Ja, und jetzt bin ich hier.
Hört sich an wie ein ideales Leben, Frau Krigoczewski. Ja, vielen Dank. Das ist schön, dass Sie zu uns ins Studio kommen konnten. Und wir freuen uns auf die nächsten paar Jahre mit Ihnen.
Sehr schön, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Sie hörten ein Gespräch mit der Direktorin des Goethe-Instituts hier in Australien, Sonja Krigoczewski.